ARD.
Hallo, mein Name ist Kai Küstner. Heute mit einer Sonderfolge in Streitkräfte und Strategien, nämlich aus der Podcast-Reihe Killed in Action. Diesmal geht es im Kern nicht um den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr, sondern um ein Thema, das die ganze Truppe betrifft.
Ich bin Christoph Heinzle und in dieser Folge schauen wir uns das komplizierte System Bundeswehr genauer an. Vor allem die Verwaltung, die über Einsatzschädigung entscheidet und damit auch über Entschädigung, Versorgung, Anerkennung. Und mit der ein großer Teil der psychisch kranken Soldatinnen und Soldaten viel Arbeit hat und massig Probleme.
In unserem Podcast sprechen Betroffene über ihre Traumatisierung und ihre psychische Erkrankung. Es ist immer wieder auch von Suizid die Rede. Daher der wichtige Hinweis, holt euch Begleitung, wenn euch das belasten könnte. Und wenn ihr selbst betroffen seid, holt euch Hilfe. Die Links findet ihr in den Shownotes.
Das ist Killed in Action. Staffel 4. Trauma Bundeswehr. Ein Podcast von Christoph Heinzle, Kai Küstner und Shugaka Silav. Folge 4. Papierkrieg.
Wenn man allzu leicht sagt, ja, was du sagst, das wird schon stimmen, wir machen das jetzt erstmal so, dann würde man auch wiederum denen nicht gerecht, die wirklich was haben, weil die dann das Gefühl haben, naja, hier kann ja jeder kommen.
Der PTBS-Beauftragte der Bundeswehr, und PTBS steht für posttraumatische Belastungsstörung, Professor Peter Zimmermann, kennt die Gründe der Soldatinnen und Soldaten, zum Dienstherrn zu kommen und einen Antrag zu stellen. Wer einen Antrag auf Wehrdienstbeschädigung stellt, der sucht im Prinzip Anerkennung für einen Arbeitsunfall. Anerkennung einer Schädigung im Dienst oder eben im Soldatenfall im Einsatz. Wie die Luftlandesanitäterin Annika, die seit ihrem Afghanistan-Einsatz 2010 mit der Bundeswehr ringt und für die Anerkennung ihrer Einsatzschädigung kämpft.
Also die letzten Jahre waren für mich ein Albtraum und es ist auch ein Schlag ins Gesicht, dass ich offensichtlich einsatzgeschädigt bin und die Bundeswehr sagt, du bist es nicht.
Dabei ist man sich im Bundesministerium für Verteidigung der, Zitat, Verantwortung als Dienstherr gegenüber den Soldatinnen und Soldaten in Bezug auf die finanzielle und soziale Versorgung bewusst. Das gilt insbesondere für die erhöhte Gefahrenlage in den Auslandseinsätzen.
Ich bin im Auftrag der Bundeswehr krank geworden und die Bundeswehr selbst erschwert uns das Leben bis hin zur schlimmsten Konsequenz. Und das ist bei uns vielen dann der Suizid, weil wir damit nicht klarkommen, dass es nicht vorangeht, dass es über Jahre dauert und wir in einer Perspektivlosigkeit landen.
Wir blättern mit Annika Schröder in ihren Unterlagen, sitzen mit mehreren dicken Ordnern bei ihr zu Hause am Wohnzimmertisch im sächsischen Schönwölkau. Die heute 40-Jährige war 2010 im Karfreitagsgefecht nahe Kundus als Sanitäterin im Einsatz, hatte die meisten der 3 Toten und 8 Verletzten in ihren Händen. Eine Befragung nach ihrer Rückkehr findet sich nicht in Annikas Akten, die gab es offenbar nicht. Ein Problem, wie sich noch herausstellen sollte. Unterlagen zu anderen Untersuchungen fehlen in der sogenannten G-Akte, Annikas Gesundheitsakte bei der Bundeswehr. Die G-Akten gibt es bislang nur in Papierform. Etwa 1000 pro Jahr gehen zwischen den verschiedenen Stellen verloren. Annikas G-Akte enthält über ein Dutzend verschiedener psychischer Diagnosen, von Depression bis Schizophrenie. Die wenigsten waren gesichert und von Dauer. Nur in einem Punkt schienen sich die Ärztinnen und Ärzte der Bundeswehr im Lauf der Jahre zunehmend einig.
Das war der O-Ton dann, eine PTBS ist es nicht sinngemäß. Es war dann halt immer eine Anpassungsstörung, wo ich dann oft auch gehört habe, dass eine Anpassungsstörung ja das ist, wenn sie keine andere Diagnose finden.
Annika hat es den Ärzten und Gutachtern dabei nicht immer leicht gemacht. Denn vor allem in den Jahren direkt nach dem Afghanistan-Einsatz wollte sie gesund wirken, um weiter Dienst tun zu dürfen. Sie war engagiert und auch überzeugt von ihrem Beruf als Soldatin.
Ich formuliere es mal vorsichtig. Entweder stellst du dich gesund, bekommst weiter dein Sold und kletterst die Karriereleiter mit hoch oder du bist krank und bleibst weiter krank und wirst dann, was ja jetzt auch der Fall ist, und wirst dann vor die Tür gesetzt.
Annika geht es im Lauf der Jahre immer schlechter. Ihr Krieg im Kopf wird mehr und mehr zur Herausforderung im Dienst. Sie fängt an zu trinken und der Alkohol wird zunehmend zum Problem. Immer wieder ist von Dienstunfähigkeit die Rede. 12 Jahre nach Afghanistan stellt sie aus der Krankschreibung heraus einen Wehrdienstbeschädigungsantrag.
Und es wurde dann Mitte 2023 im Bundeswehrkrankenhaus Berlin eine Dienst- und Verwendungsfähigkeit nicht mehr festgestellt. Also ich bin dienstuntauglich. Und in der anschließenden Begutachtung zur Wehrdienstbeschädigung wurde keine Wehrdienstbeschädigung festgestellt.
Das heißt, der Zustand, der dich dienstuntauglich macht, geht nach Ansicht der Bundeswehr nicht auf deinen Dienst oder deinen Einsatz zurück?
Nicht auf Afghanistan. Es war nicht Afghanistan, sagt die Bundeswehr.
Wie würdest du das sehen?
Meine Probleme haben mit Afghanistan angefangen. Was ja auch in den Aktenlagen ganz klar ist. Ich war ja erst nach meinem Einsatz bin ich krank geworden und danach gibt es ja in den Unterlagen auch nichts.
Annika gerät immer wieder mit Ärztinnen und Ärzten ihres Dienstherrn in Konflikte, nimmt Termine nicht wahr, will Therapien nicht antreten. Aber sie lehnt nicht das System ab, trifft immer wieder Mediziner, die ihr helfen, mit denen sie gut klarkommt.
Die Zusammenarbeit mit dem Truppenarzt in Leipzig funktioniert außerordentlich gut. Der war am Ende auch, ich saß jetzt wirklich baff und negativ überrascht, dass ich keine anerkannte Einsatzschädigung habe.
Sie rettet sich auf Annis kleine Farm mit Schweinen, Hühnern, Gänsen, Hunden auf dem Grundstück hinter ihrem Häuschen. Die Arbeit hier gibt ihr Kraft. Und der Einsatz für andere Bundeswehrveteranen, denen sie ihre Farm als Veteranenherberge zur Verfügung stellt. Das tut ihr gut.
Meine persönliche Meinung ist, ich habe es immer wieder ganz alleine geschafft, mich daraus zu kämpfen. Einfach, weil ich musste. Und auch wenn ich jetzt sehe, wo ich letztes Jahr stand, du warst ja hier gewesen, hast ja gesehen, wie beschissen mir das ging. Und wenn ich jetzt sehe, wie mir das heute geht, da habe ich mich ganz alleine rausgekämpft. Einfach, weil ich musste. Weil ich keine Alternative habe. Und die Bundeswehr hat nichts dafür gemacht, außer Druck aufzubauen.
Ich erinnere mich sehr genau an unser erstes Treffen. Wir hatten vorher nur am Telefon gesprochen. Es dauerte mindestens 10 Minuten, bis sie auf die Klingel reagierte und plötzlich vor mir an der Gartentür ihres Häuschens stand. Sie lächelte, antwortete aber kaum und verstand offenbar nicht, was ich sagte. 2 Stunden später fuhr ich wieder weg, ohne dass wir mehr als ein paar belanglose Sätze wechseln konnten. Annika ging es an diesem Tag fürchterlich, sie war schwer betrunken. Danach war ihr das sehr peinlich und sie hat sich mehrfach entschuldigt. Aber sie will unbedingt, dass ich davon erzähle, damit man versteht, wie schlecht es ihr damals ging und welchen Weg sie seitdem zurückgelegt hat.
Von dieser Annika war wirklich nichts mehr zu sehen, als ich sie ein Jahr später treffe. Sie war voller Energie, voller Mitteilungsbedürfnis, gastfreundlich. Sie hat uns bekocht damals und stolz ihre Farm gezeigt, trotz schlechter Nachrichten vom Arbeitgeber.
Also ich habe vor ein paar Wochen, hatte ich ja Post im Briefkasten effektiv mit meiner Entlassung. Ich nenne es immer Entlassung, obwohl es ja eine Versetzung in den, ich glaube, vorzeitigen Ruhestand nennt sich das ja, ist. Die Art und Weise war auch sehr schön. Es war triefend nass im Briefkasten, weil es geregnet hat. Die Urkunde auch noch mehrfach gefaltet. Und Mitte November haben wir in Zusammenarbeit mit dem Truppenarzt und dem Sozialdienst das Schreiben verfasst, an das Personalamt der Bundeswehr geschickt. Der Eingangsbescheid ist auch da und seitdem ist da halt nichts mehr passiert. Also wir haben mehrfach geprüft und das Ding hängt jetzt in der Luft.
Was ist dein Punkt in dem Zusammenhang? Also was möchtest du überprüft haben? Was sagst du, muss eigentlich anders sein?
Dass mir eine mehr als offensichtliche Einsatzschädigung anerkannt wird, was ja nicht der Fall ist.
Annika unternimmt also einen weiteren Anlauf. Sie will das erste große Gutachten zu ihrem Wehrdienstbeschädigungsverfahren nicht akzeptieren. Eine auf Psychotraumatherapie spezialisierte Klinik hatte da im Auftrag der Bundeswehr auf 74 Seiten beschrieben, was sie von Annikas Krankheitsgeschichte wusste und was sie davon hielt. Wehrdienstbedingt sah die Gutachterin eine akute Belastungsreaktion nach dem Gefecht 2010, die aber schon nach 6 Wochen nachgelassen habe und inzwischen, wie es dort heißt, voll remittiert sei, nicht mehr nachweisbar. Darüber hinaus lägen keine wehrdienstbedingten Störungen vor. Keine Anhaltspunkte für eine posttraumatische Belastungsstörung, so das Gutachten vom Dezember 2023.
Wir haben das Gutachten mit Annikas Einverständnis 2 zivilen Traumaexperten vorgelegt. Beide haben jahrzehntelange Erfahrung mit der Behandlung und Begutachtung PTBS-Kranker, auch von Soldatinnen und Soldaten. Und beide sprechen von eklatanten Mängeln und einer Fehldiagnose. Dr. Arne Hofmann sagt das unserem Kollegen Timo Robben auch vor Mikrofon und Kamera für diesen Podcast und das ARD-Magazin Panorama. Hofmann ist Mitbegründer der Deutschsprachigen Gesellschaft für Psychotraumatologie. Er war 30 Jahre Leiter eines Instituts für Traumatherapie.
Ich will mal so sagen, das Gutachten ist gut, fleißig, bemüht, hat aber erhebliche Lücken und hat einige richtige Fehler und Fortbildungsmängel, sag ich mal. Und dadurch kommt es zu einem falschen Schluss. Jemand, der eine zweitägige Erinnerungslücke nach dem Gefecht hat, hat dissoziative Symptome. Dazwischen gibt es alle möglichen Dämmer-Anfallszustände, die unklar sind. Und das Wichtigste, sie beschreibt lange Phasen, wo sie neben sich steht. So, das ist ein klassisches Zeichen für Depersonalisation. Und das ist genau das, was diese Diagnose erfordert. Das heißt, korrekterweise hätte die Diagnose lauten müssen, posttraumatische Belastungsstörung vom dissoziativen Subtyp.
Hofmann hat Annika Schröder nie gesehen, sie nicht untersucht, traut sich aber mit seiner Erfahrung und dem Blick auf das ausführliche Gutachten ein Urteil zu. Der Traumaexperte lobt die akribische Wiedergabe der Krankheitsgeschichte, hält die Schlussfolgerungen aber für falsch, die nicht auf PTBS hindeuten, Englisch PTSD abgekürzt.
Das ist ganz eindeutig eine posttraumatische Belastungsstörung. Und vor allen Dingen, wenn alle möglichen dummen Diagnosen wie Schizophrenie, Persönlichkeitsstörung und Ähnliches aufgeführt, das ist Unfug, ne? Das stimmt so nicht. Es gibt Komorbidität, also Begleitstörungen, Erkrankungen zur posttraumatischen Belastung. Die häufigste ist die Depression. Aber das sollte nicht dazu führen, dass man die PTSD nicht anerkennt. Das ist ganz eindeutig eine PTSD gewesen. Soweit ich das beurteilen kann, nach den Aktenunterlagen ist das nicht korrekt. Ne? Das muss korrigiert werden eigentlich, weil, und das ist der Grund, warum ich dem Fernsehinterview zugesagt habe, weil die Bundeswehr ihre Veteranen nicht hängen lassen darf, wenn wir verteidigungsfähig werden wollen. Das ist schlecht in vielerlei Hinsicht.
Vor allem betroffene Soldaten äußern immer wieder den Verdacht, dass die Gutachter im Auftrag der Bundeswehr tendenziell im Sinne des Auftraggebers urteilen. Den Verdacht äußern einige Fachleute auch. Die Bundeswehr will Annikas Fall nicht kommentieren, obwohl Annika sie für unsere Anfrage von der Schweigepflicht entbunden hat. Professor Peter Zimmermann, der PTBS-Beauftragte der Bundeswehr und langjähriger Arzt und Traumatherapeut, sieht nicht, dass die Bundeswehr mit ihren Erkrankten besonders streng umspringt.
Wenn ich mal so all die Gutachten betrachte, die ich so im Laufe der Jahre immer mal so auf den Schreibtisch bekommen habe, die besonders harten, überkritischen Gutachten sind in der Regel tatsächlich eher von zivilen Kollegen. Aber es ist nur mein subjektiver Eindruck, das kann ich nicht nachweisen.
Zivile Gutachter im Auftrag der Bundeswehr urteilen also oft härter, will Zimmermann damit sagen. Die Mediziner im Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr prüfen diese Gutachten aber noch, können nachfragen, können sie auch ablehnen. Den Verdacht möglicher Einflussnahme weist Zimmermann zurück.
Man lässt den Gutachtern sowohl innerhalb als auch außerhalb der Bundeswehr wirklich Freiheiten. Das heißt, die entscheiden nach ihren ärztlichen Notwendigkeiten. Würden sie das nicht tun, würden sie sich, by the way, berufsrechtlich auch strafbar machen. Ja? Wenn also ein Gutachter nachweislich parteiliche Regelungen treffen würde zugunsten seines Arbeitgebers, würde er sich strafbar machen und das alleine schon verhindert ist. Ne?
Annika gibt nicht auf, stellt im November 2024 einen Antrag zur Neubegutachtung, weil sich ihr Zustand verschlimmert habe. Kurz bevor wir diesen Podcast aufnehmen, bekommt sie dann tatsächlich eine Einladung zu einer erneuten Begutachtung. Diesmal im Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr selbst. Jenem BA Pers BW also, das Wehrdienstbeschädigungsverfahren führt und entscheidet. Annika will dort für ihre Sache eintreten und sie wird wieder ihre Geschichte erzählen.
Ich musste subjektiv innerhalb von Zehntelsekunden überlegen, ob ich ins Feuer laufe, ob ich mein Leben riskiere, um Gefallene und Verwundete zu bergen. Ich habe mir in dem Moment keine Gedanken über die Konsequenz gemacht, die ja effektiv jetzt der Fall ist, die schwere Einsatzschädigung. Und jetzt sitzen dort Menschen, wo wir als Soldaten und Veteranen nur noch Nummern sind, die, das ist mein Gefühl, Papier von links nach rechts schieben. Und ich habe den Eindruck, dass man nicht im Sinne von uns Soldaten handelt, sondern ich weiß nicht, ob die das Gefühl haben, die müssen das alles selber bezahlen. Ich habe kein Verständnis dafür, dass die Bundeswehr intern mit uns Veteranen so umgeht. Habe ich kein Verständnis für.
Der Lüneburger Rechtsanwalt Arndt Steinmeier ist seit etwa 2010 ein Spezialist für solche WDB, also Wehrdienstbeschädigungsverfahren.
Also wenn ich als Soldat eine wie auch immer geartete gesundheitliche Schädigung erleide, entweder körperlich oder psychisch, im Inland, im Auslandseinsatz, dann kann ich wie bei einem Arbeitsunfall eben sagen, so lieber Dienstherr, für diese Schädigung bist du verantwortlich. Und dann wird ein sogenanntes Wehrdienstbeschädigungsverfahren, WDB-Verfahren eingeleitet, wo dann der Dienstherr eben prüft, ist das so, hat das so stattgefunden, sind wir wirklich dafür verantwortlich, wie schwer ist die Erkrankung, was sind da für Folgeprobleme daraus zu erwarten. Und dann gibt es am Ende des Tages einen Bescheid, wo das dann eben anerkannt wird oder abgelehnt wird.
In 70% der Verfahren kommt dieser Bescheid nach Angaben des Verteidigungsministeriums innerhalb eines Jahres. Aber wenn es sich um psychische Erkrankungen handelt, dauert es viel länger. Durchschnittlich 22 Monate, also fast 2 Jahre. Im Einzelfall aber auch länger. Für das traumatisierende Ereignis, das die PTBS ausgelöst hat, werden Zeugen gesucht und Einsatzprotokolle überprüft.
Es wird vieles in Frage gestellt. Hat das überhaupt alles so stattgefunden? Kann das so sein? Das ist natürlich bis zu einem gewissen Punkt richtig. Auf der anderen Seite hat natürlich der Dienstherr, ist in einer gewissen schizophrenen Rolle, weil er auf der einen Seite zur Fürsorge verpflichteter Dienstherr ist und auf der anderen Seite das Verfahren prüfen und durchführen muss. Und diesen Spagat kriegt er oft nur sehr schwer hin.
Wir leben in einem Verwaltungswahn, sage ich mal. Auf der einen Seite braucht man es und auf der anderen Seite jemand mit einer psychischen Krankheit ist da grundsätzlich überfordert. Ne?
Die Psychiaterin Dr. Ulrike Schmidt vom Universitätsklinikum des Saarlandes hat mit traumatisierten Einsatzveteranen gearbeitet. Im WDB-Verfahren wird der sogenannte Grad der Schädigungsfolgen ermittelt, kurz GDS. Ab einem GDS von 50% gibt es 150.000 Euro Einmalzahlung und ein erhöhtes Unfallruhegehalt plus Extraleistungen.
Der Zeitsoldat Stefano B. war 2023 in die Bundeswehr zurückgekehrt. Bevor der schwer PTBS-Kranke im Januar 2024 losfuhr, um in Ulm Geiseln zu nehmen und sich von Polizisten erschießen zu lassen, wurde er durch das Einsatzweiterverwendungsgesetz wieder Soldat. Der Einsatzgeschädigte bekam damit Zugang zu Truppenarzt- und Bundeswehrkrankenhäusern. Die Behandlung verlief aber schleppend. Die Bundeswehr will zu dem Fall nicht Stellung nehmen, auch nicht der PTBS-Beauftragte Professor Peter Zimmermann.
Ich war in diesem Fall in diversen Ebenen involviert, deswegen kann ich Ihnen dazu nichts sagen, weil ich nicht von der Schweigepflicht entbunden bin. Tut mir leid. Also da wäre ich Ihnen dankbar, wenn wir das Thema ausklammern. Einfach aus rechtlichen Gründen. Ja.
Generell sagt Zimmermann über Fehler und Beschwerdemöglichkeiten.
Natürlich gibt es immer mal Fälle, wo auch mal Fehler passieren. Das gibt es bei der Bundeswehr, das gibt es überall. Dafür gibt es Institutionen wie meine. Wenn jemand den Eindruck hat, es ist im Unrecht widerfahren und es ist ein Fehler passiert, dann hat er eine Möglichkeit, sich an jemanden zu wenden. Also ich glaube, Möglichkeiten, sich zu wehren und Möglichkeiten, Abhilfe zu schaffen, gibt es tatsächlich genug.
Stefanos Frau hatte sich in Mails an den damaligen PTBS-Beauftragten gewandt, den Vorgänger Zimmermanns in diesem Amt. Und auch an Zimmermann selbst, damals Leiter des Psychotraumazentrums am Bundeswehrkrankenhaus Berlin. Mehrfach habe sie geschrieben, erzählt Andreas Eggert, Stefanos Fallbetreuer beim Bund Deutscher Einsatzveteranen. Gebracht hat das nichts. Keine umfassende Behandlung des PTBS-Kranken, nur Krisenintervention in einer nahegelegenen zivilen Klinik.
Es gab aber auch keinen Zugang zu Psychotherapie, sondern in diesem gesamten Jahr hat er mehrere Suizidversuche hinter sich. Da spricht man von 6 Suizidversuchen. Ich weiß von insgesamt 8 Suizidversuchen, die er hatte. Und jedes Mal war letztendlich nur für Kurzzeitaufenthalte in dieser Akutklinik, aber niemals für eine Langzeittherapie. Beantragte Langzeittherapie oder Ideen, die auch die Ehefrau mitentwickelt hat, mit ihm zusammen in eine Privatklinik zu gehen, die ihn auch aufgenommen hätten, wurden seitens des betreuenden Truppenarztes abgelehnt, ohne dass sie beantragt wurden, mit der Begründung, dass das nur in speziellen Fällen möglich sei, eine Privatklinik zu bekommen.
Stefano sollte eine Traumatherapie im Bundeswehrkrankenhaus Berlin machen, Doch die wurde immer wieder verschoben. Das steht sogar im Urteil des Landgerichts Ulm.
Eine auch aus Sicht Bs notwendige Therapie konnte er nicht antreten, da kein Platz zur Verfügung stand. Dem Angeklagten wurde insoweit ein Therapiebeginn für Ende 2024, Anfang 2025 in Aussicht gestellt.
Also bekommen hat er letztendlich die ärztliche Betreuung vor Ort durch den Truppenarzt. Die regelmäßigen Gespräche alle 2 bis 4 Wochen. Das ist so der Standard. Und darüber hinaus hat er seitens der Bundeswehr nichts bekommen. Er war auf einem Warteplatz für einen stationären Aufenthalt im Bundeswehrkrankenhaus Berlin für eine Blocktherapie. Die Wartelisten sind wahnsinnig lang. Das stimmt im Bundeswehrkrankenhaus. Und jeder hat tatsächlich dort auch Bedarf, dort aufgenommen zu werden. Also das möchte ich eben auch nicht werden. Allerdings hätte man die Möglichkeit gehabt, ihn in eine zivile Klinik mit diesem Krankheitsbild zu schicken, um eben überhaupt eine Therapie zu beginnen, weil er hatte noch keine Therapie zu dem Zeitpunkt, die sich mit seinem Traumata beschäftigt hat.
So habe sich die Lebenssituation des Angeklagten in den Wochen vor der Tat krankheitsbedingt immer weiter zugespitzt. Seine Beziehung sei aufgrund seiner gegen die Familie gerichteten aggressiven Intentionen, die er als persönlichkeitsfremde, mit Scham und Schuld besetzte Gefühle wahrgenommen habe, zerbrochen. B. habe ohne Sozialkontakte alleine in seiner Kasernenstube gelebt. Es sei ihm verwehrt gewesen, das Weihnachtsfest und den Geburtstag seines Sohnes mit seiner Familie zu verbringen.
Am Anfang hieß es, er sei nicht stabil genug, um diese Traumatherapie in diesem Setting im Bundeswehrkrankenhaus zu machen. Und auf der anderen Seite waren eben die nicht verfügbaren Therapieplätze, die man eben hatte. Also man hat diese Dringlichkeit nicht erkannt, damals zu dem Zeitpunkt. Die Anfragen dazu, die sich auch über Monate hingezogen haben, der Ehefrau, die Ehefrau hat er wahnsinnig gut unterstützt, an die Bundeswehr, an die Bundeswehrstellen. Das war der Truppenarzt, das war das Bundeswehrkrankenhaus Berlin, das war der PTBS-Beauftragte damals, die im Austausch standen mit der Ehefrau, wo sie eigentlich aus ihrer Sicht die Dringlichkeit noch einmal dargestellt hatte und wo eine Kommunikation dort stattfand. Und letztendlich hat es aber trotzdem nicht dazu geführt, dass man ihm hätte einen Therapieplatz kurzfristig zur Verfügung stellen können.
Dabei ist der PTBS-Beauftragte Zimmermann besonders stolz auf die Langzeitbetreuung von Traumatisierten durch die Bundeswehr.
Ich glaube, dass wir es in der Bundeswehr auch im Vergleich zu anderen Nationen ganz gut machen. Sicher hat man immer noch Luft nach oben, aber ich glaube, dass gerade das Begleiten über längere Zeiträume ist eigentlich tatsächlich typisch für unser Versorgungssystem. Nicht typisch in anderen Armeen, die dann möglicherweise auch deswegen höhere Suizidraten haben.
Nach einem weiteren Selbstmordversuch von Stefano unternimmt seine Frau, einen Monat vor der Geiselnahme, einen letzten Anlauf. Sie bittet seinen Truppenarzt darum, ihn einweisen zu lassen, erzählt Andreas Eggert mit Blick auf den Mailwechsel.
Also ihre Befürchtung war eigentlich die Eigengefährdung durch die häufigen Suizidversuche, die er im Vornherein hatte und zuletzt eben Weihnachten 2023, von dem er berichtet hat, wo er in Berlin war, starke Medikamente eingenommen hat und letztendlich auf die Gleise laufen wollte, dann dort eingesammelt wurde, in ein Krankenhaus verbracht wurde, dann in das Bundeswehrkrankenhaus Berlin überstellt wurde, aber nach einem Tag wieder entlassen wurde.
Vom Truppenarzt kommt keine direkte Reaktion. Über Stefano lässt er angeblich ausrichten, seine Frau solle sich nicht mehr bei ihm melden.
Die Reaktion des Truppenarztes auf das Betteln der Ehefrau ist für mich völlig unverständlich und auch im Nachhinein, dass man das so klein hält. Also ich würde mir wünschen, man würde auch Fehler eingestehen, um das in der Zukunft besser zu machen. Für diesen Fall ist es nicht mehr möglich, aber dass eben andere Betroffene eben nicht das gleiche Schicksal erfahren.
B. habe sich deswegen im Stich gelassen gefühlt. All dies habe bei ihm zu einer hochgradigen Verzweiflung, aber auch zu Wut und Verletztheit geführt. Seine Gedanken seien zunehmend wie in einer Spirale um seinen Suizid gekreist.
Er hatte immer davon geredet, sich von der Polizei erschießen zu lassen. Es gab ja auch zuvor in seinem Haus Einsätze vom Spezialeinsatzkommando, wo er sich eigentlich erschießen lassen wollte im Verlauf des Jahres 23. Und es hat halt nie funktioniert in seinem Sinne.
Das Scheitern seiner vorangegangenen Suizidversuche habe bei ihm zu dem Erleben geführt, die einzige Lösung seiner Probleme liege darin, von der Polizei erschossen zu werden. Durch gerade diese spektakuläre Methode der Selbsttötung unter Einbeziehung Dritter
habe B. auch darauf aufmerksam machen wollen, was aus seiner Sicht durch die fehlende Behandlung aus ihm gemacht worden sei, um der Öffentlichkeit zu zeigen, was Deutschland aus ihm gemacht habe.
Stefano war ehemaliger Soldat. Weil er damals im Dienst krank wurde, konnte er zur Bundeswehr zurückkehren, dank des Einsatzweiterverwendungsgesetzes.
Dieses Gesetz wurde 2007 beschlossen und legt fest, wer durch den Einsatz krank geworden ist, muss auch dann nicht gehen, wenn er dienstunfähig ist. Bernhard Drescher vom Bund Deutscher Einsatzveteranen.
Wenn der aktive Soldat glaubhaft geltend macht, dass er eine Erkrankung aus dem Einsatz hat, wird er aus dem Dienstverhältnis nicht entlassen. Er bleibt sozial abgesichert in einer sogenannten Schutzzeit, die zeitlich zunächst mal unbefristet ist, um eine medizinische Rehabilitation im System der Bundeswehr zu durchleben und danach auch noch einen Anteil berufliche Qualifikation zu bekommen.
Und auch Soldatinnen und Soldaten, die schon entlassen worden sind und erst danach ihre Einsatzschädigung anerkannt bekommen. PTBS bricht oft erst Jahre später aus und diese Erkrankten können durch das Gesetz zurück in die Bundeswehr. Die Rechte der Einsatzgeschädigten sind inzwischen auf dem Papier sehr umfassend. Daran kann man sehen, wie die Bundeswehr zur aktiven Armee geworden ist.
Kranke Soldaten müssen aber ein WDB-Verfahren durchstehen und eventuell auch vor Gericht gehen. Erfolgsgarantien? Keine. Dafür unzählige Formulare. Bernhard Drescher vom Bund Deutscher Einsatzveteranen.
Weil vielleicht wir auch wenig Fehlerkultur in unserer Bürokratie haben. Denn 120% Goldrandbürokratie helfen den Menschen nicht, sondern nur dem Sachbearbeiter.
2019 waren Christoph und ich zum ersten Mal bei Alex und seiner Frau Jessie im Harz. Stundenlang haben wir über seinen Afghanistan-Einsatz gesprochen, über seine Krankheit PTBS und was die mit ihm als Mensch, als Ehemann, als Vater und natürlich als Soldat gemacht hat. Immer wieder auch Thema bei unseren Treffen. Der Papierkrieg, das Ringen um Anerkennung seiner Erkrankung als Wehrdienstbeschädigung.
Man stand alleine damit da. Da kam keiner und hat gesagt, hier, hast einen Lotsen, hast einen Peer, hast einen irgendwen, einer, der hilft. Sondern man stand völlig überfordert da. Man machte Therapie, man nahm die Tabletten, man hatte die Probleme mit der Krankheit, man ging arbeiten und jetzt sollte man diesen Dreck auch noch ausfüllen. Man wusste überhaupt nicht, was da los war.
Am Ende kümmert sich Jessie um den Papierkram, weil sie sieht, dass ihr Mann damit überfordert ist, seit er krank ist.
Alex verliert dann sehr schnell den Überblick, muss man sagen. Er liest etwas, kann das aber überhaupt nicht mehr so richtig einschätzen. Aber das war erst mit den Jahren, wo man das so gemerkt hat. Vorher ging es noch, das muss ich dazu sagen. Da haben wir auch immer eigentlich alles zusammen gemanagt. Aber es wird von Jahr zu Jahr oder von Ereignis zu Ereignis wird es halt immer schlimmer. Dass ich dann irgendwann gesagt habe, und jetzt mache ich das, ich hefte das ab.
Jessie war selbst 8 Jahre Soldatin bei der Bundeswehr.
Tatsache, ich hatte eine schöne Bundeswehrzeit. Muss ich ganz ehrlich gestehen, das, was Alex passiert ist, natürlich Scheiße vom Herrn. Und ich sage das jetzt auch so. Bei mir lief einfach alles gut.
Alex ist irritiert, verärgert, wütend. Die Bundeswehr will genau ermitteln, was passiert ist bei seinem Afghanistan-Einsatz. Vor allem am 2.4.2010, als eine Rakete der Taliban ihn nur knapp verfehlte. Zusammen mit anderen lebensbedrohlichen Erlebnissen der Ursprung seiner Traumatisierung.
Jetzt wurden meine ehemaligen Vorgesetzten als Zeugen vernommen und befragt, ob ich zu besagter Zeit wirklich im Einsatz war und auch wirklich diese Sachen erlebt habe. Da habe ich gedacht, ich verstehe die Welt nicht mehr. Und das Problem an der Sache ist ganz einfach, dass die Bundeswehr sehr schnell den Verdacht geäußert hat, als wenn man eine posttraumatische Belastungsstörung vorspielt, um irgendwelche Gelder erhalten zu können, um vielleicht sogar Berufssoldat werden zu können. Und man landete ziemlich schnell in einer Schublade, wo man eigentlich überhaupt nicht reingehört. Man wollte wirklich nur die Hilfe haben und man wollte verstanden werden. Aber die drehten einem wirklich die Worte im Mund rum.
Oftmals werden dann noch zusätzlich Zeugen gesucht. Ein zweiter Zeuge, ein dritter Zeuge. Dann wird das Einsatztagebuch versucht einzusehen und zu prüfen, wenn das denn da überhaupt eingetragen ist. Und so zieht sich das lange hin.
Bernhard Drescher kennt das aus seinem eigenen Wehrdienstbeschädigungsverfahren. und aus unzähligen weiteren Fällen, mit denen er als Vorsitzender des Bundes Deutscher Einsatzveteranen zu tun hatte.
Das heißt, das ist der entscheidende Punkt. Die Angst davor, dem Falschen eine Versorgung oder einen Status zukommen zu lassen, den er eigentlich nicht verdient hat.
Richtig, so ist mir das gegenüber damals offiziell von einem ehemaligen Beauftragten für PTBS artikuliert worden.
Die Bundeswehr befolgt schlichtweg Gesetze.
Peter Zimmermann, der PTBS-Beauftragte der Bundeswehr, verteidigt das Vorgehen der Verwaltung.
Das ist ja nicht ein spezifisches Bundeswehrvorgehen, sondern das ist ein Vorgehen, was gesetzlich festgelegt ist, um Entschädigungsleistungen zu ermitteln. Und das ist bei zivilen Verfahren ganz genauso. Also wir haben uns da schlichtweg an den gesetzlichen Standard angepasst. Und der benötigt tatsächlich eine gewisse Detailtreue, die man den Vollbeweis nennt, weil es Gott sei Dank selten, aber doch tatsächlich wirklich gelegentlich vorkommt, dass auch falsche Behauptungen aufgestellt werden. Das heißt, wir müssen schon auch genau sein, weil der Gesetzgeber es einfach von uns verlangt. Ja.
Ich halte das wirklich in der Masse zumindest für Blödsinn. Denn da werden keine Reichtümer verteilt.
Wehrrechtsanwalt Arndt Steinmeier kann die Sorge der Bundeswehr vor falschen Behauptungen nicht nachvollziehen.
So, ich müsste also ein Niveau eines Schwerbehinderten über mehrere Jahre vorspielen, um eine geringe Pension zu erreichen. Das macht aus meiner Sicht keiner freiwillig. Dass da Leute über Jahre Trauma simulieren und sich sozial völlig isolieren, das halte ich für abwegig.
Wie Betroffene das Verfahren der Bundeswehr oft wahrnehmen, weiß Oberstarzt Zimmermann. Er hat lange genug selbst Traumatisierte behandelt.
Es wird oft so erlebt, dass dieses Nachfragen möglicherweise einem Misstrauen entsprechen könnte. Die Sichtweise eines psychisch erkrankten Menschen ist eben sehr subjektiv und in mancher Hinsicht auch etwas anders als bei nicht psychisch erkrankten Menschen. Das muss auch dringend in der begleitenden Therapie mit aufgearbeitet werden.
Die Unzufriedenheit PTBS-Kranker, so Zimmermann, gehört auch ins Behandlungszimmer. Das ist es wohl, was Alex meint, wenn er sagt:
Es ist alles eine Suppe.
Nämlich immer die Bundeswehr.
Also auf der einen Seite sind es die Leute, die einen in den Einsatz schicken. Dann meldet man sich bei denen, weil man Probleme hat. Die gleichen Leute sagen dann, ja, was könnte denn das sein? Ah, sie haben eine PTBS. Aber das hat nichts damit zu tun, dass wir sie letztes Jahr nach Afghanistan geschickt haben. Weil dann müsste ich, der sie da ja hingeschickt hat, ihnen vielleicht noch was zahlen. Oder ihnen die Therapien bezahlen oder sonst irgendwas. Also werde ich jetzt erstmal im Grunde im Laufe der WDB-Überprüfung gucken, ob sie denn hier überhaupt die Wahrheit sagen, dass ich verpflichtet bin, ihnen zu helfen, aber ich soll ihnen helfen, damit es ihnen besser geht. Das kann vorne und hinten nicht stimmen, dass das alles in einem ist. Jetzt kann man sagen, ja, das eine ist aber das BAPers und das andere ist der Truppenarzt und das andere ist der Facharzt. Es ist trotzdem alles Bundeswehr.
Da ist das BAPers wieder, das Bundesamt für Personalmanagement. Für viele Einsatzgeschädigte das Zentrum ihrer Kritik. Auf jeden Fall das Zentrum des Papierkriegs, in dem sie sich wiederfinden. Auch wenn sie, wie Alex, am Ende eine Einsatzschädigung anerkannt bekommen.
Es ist gut nachzuvollziehen, dass ein Mensch unter psychischer Belastung Schwierigkeiten hat, sich Herausforderungen zu stellen, überhaupt keine Frage. Was mir ein bisschen schwerfällt nachzuvollziehen, wäre ein Vorwurf von einer Flut von Papier, die bei jedem quasi auf dem Tisch liegt. Das ist, glaube ich, eher eine subjektive Einschätzung, wie man es bewertet. Weil das Kernblatt, auf dem man einen Wehrdienstbeschädigungsantrag stellt, das sind zwei Bögen. Zwei. Das ist jetzt nicht objektiv eine Flut. Ja. Und natürlich kommen dann danach noch weitere Nachfragen ab und an. Aber in der Regel haben die Betroffenen bis dahin auch schon Begleitende. Die setzen sich auch mal neben den Betroffenen, füllen gemeinsam mit demjenigen oder derjenigen diese Bögen aus. Es gibt eine Menge Helfende. Und der Aufwand an konkretem Papier ist für den Betroffenen selber eigentlich eher begrenzt.
Soldaten mit spezieller Weiterbildung nennen sich Lotsen und beraten Betroffene. Es sind 550, meist nebenamtlich. Sie sind also nicht überall. Und nicht immer hilfreich, hören wir von Einsatzgeschädigten. Das hänge von Engagement und Fachkenntnissen ab. Und es gibt den Sozialdienst. Allerdings sind die gut 300 Mitarbeitenden an 90 Standorten im In- und Ausland nicht nur für Einsatzgeschädigte zuständig, sondern für alle Aktiven und Ehemaligen in der Bundeswehr. Mit ihren Fragen von Elternzeit oder Rente über Schulden oder Versetzung bis zu Krankheit und Tod.
Jesse und Alex haben mit dem Sozialdienst zuletzt keine guten Erfahrungen gemacht.
Man wird auch alleine gelassen, wenn du dich nicht um alles selber kümmerst. Einfach so, so von wegen, der Sozialdienst nimmt sich dann irgendwann raus. Das darf auch nicht sein. Also es darf nicht sein, dass diese Erkrankten einfach so alleine gelassen werden. Das ist für mich so im Nachgang, PTBS muss besser aufgeklärt werden. Sie müssen einfach, ja, ihre Leute besser schulen.
2024 ist es soweit. Es kommt, was lange drohte. Alex, Versetzung in den Ruhestand.
Zur Entlassung kam es dann, als ich dann in die Psychiatrie mich habe einweisen lassen, damit nichts Schlimmeres passieren würde. Ich habe nämlich vorher die Hand hier auf dem Boden sowas von kaputt geschlagen. Die war lila, blau, mit einer absoluten Brutalität, weil ich überhaupt nicht mehr konnte. Das war einfach nur pure Verzweiflung, weil nichts mehr funktioniert hat. Keiner wollte mehr was mit mir zu tun haben.
In diesem Zustand verliert Alex sein Verfahren aus den Augen, was ihm dann zum Vorwurf gemacht wird.
So, und dann war ich über 2 Monate war ich in der Psychiatrie. Und da ich mich ja dann nicht beim Arzt gemeldet habe, und jetzt kommt nämlich das Ende der Geschichte, bin ich meiner sogenannten Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen und wurde, und das habe ich schriftlich, in Abwesenheit auf Aktenlage krank entlassen. Ich war noch über 1 Monat in der Psychiatrie, um überhaupt damit klarzukommen, was jetzt dabei abgegangen ist.
Alex will nicht zurück in die Bundeswehr. Er bestreitet auch gar nicht, dienstunfähig zu sein mit 41 Jahren. Aber die Art und Weise, wie die Bundeswehr sich von ihm trennt, macht ihn extrem wütend.
Ein Kamerad und guter Kollege, der das Herz am rechten Fleck hat und seine Aufträge mit Engagement, Zielstrebigkeit und stets zur Zufriedenheit seiner Vorgesetzten erfüllte. Auch seine Fähigkeit, im Team zu arbeiten, muss unterstrichen werden.
Alex, der mit Rücksicht auf seine Familie nicht möchte, dass wir seinen Nachnamen nennen, liest aus dem Zeugnis zum Ende seiner Dienstzeit vor.
Wir sind uns sicher, dass aufgrund seiner Erfahrungen sowie seiner Dienstzeit gezeigten guten Eigenschaften in der Berufswelt weiterhin Akzente setzen kann und wird. Wir verlieren einen engagierten Mitarbeiter sowie einen geschätzten Kameraden und bedanken uns für die erfolgreiche Zusammenarbeit, für den beruflichen Werdegang und wünschen alles Gute. Mit freundlichen Grüßen, Oberstleutnant.
Zeitsoldaten wie Alex, die dienstunfähig in den Ruhestand entlassen werden, bekommen eine Erwerbsminderungsrente, wenn sie nicht mehr arbeiten können. Durchschnittlich 1.000 Euro im Monat. Berufssoldaten bekommen ein Ruhegehalt auf Grundlage der Dienstjahre. Das ist in der Regel mehr.
Wer eine anerkannte Wehrdienstbeschädigung hat, bekommt noch Geld obendrauf. Das ist das entscheidende Nadelöhr für einsatzgeschädigte Soldaten.
Robert hat es geschafft. 12 Jahre nach seiner Verwundung und Traumatisierung in Kabul erkennt die Bundeswehr seine Einsatzschädigung an. Der ehemalige Fallschirmjäger aus Stade erfährt davon durch einen Anruf seines Anwalts, als er gerade durch den Hamburger Elbtunnel fährt.
Und dann habe ich erstmal vor Freude auf die Hupe gedrückt und gebrüllt und ich wusste, mir wird jetzt geholfen. Und dann muss man sich das vorstellen, fährt man aus diesem Elbtunnel raus und dann wird Licht am Ende, kommt aus dem Tunnel, kommt dann Licht. Und genau so war das an diesem Tag. Und deswegen kann ich mich so gut daran erinnern. Es wurde hell und deswegen habe ich da irgendwie so einen Bezug zu.
Konkret bedeutet das, Robert Müller wird wieder eingestellt in die Bundeswehr.
Aber was machen wir denn jetzt mit so einem Typen wie Herr Müller? Ja, da kann er nicht zurück zu den falschen Jägern, der hat ja jetzt PTBS. Und dann hat man mich an die Führungsakademie in Hamburg geparkt. Und dann kamen die neuen Probleme, weil Kaffee kochen, das ist was macht man mit den traumatisierten Soldaten, Veteranen, die aber einen Anspruch haben auf eine gute Verwendung in der Bundeswehr. Und das war dann die nächste Baustelle. Es gab Hilfe. Ich habe immer Hilfe bekommen. Aber die musste ich mir immer hart erkämpfen. Also ich habe nie etwas einfach so geschenkt bekommen in Form einer Hilfe. Im Gegenteil.
12 Jahre Ringen mit den Ärzten und Gutachtern, 12 Jahre Streit mit der Bundeswehrverwaltung, Papierkrieg. Unterstützt vom Sozialdienst, vom Bundeswehrverband und von seinem Anwalt Arndt Steinmeier.
Es war tatsächlich ein Fall, wo sich so ziemlich alle Probleme aufsummiert haben, die es je gegeben hat. Weil er eben einer der ersten Fälle war, sind also diese strukturellen Probleme, die aufgetreten sind, bei ihm immer durchgeschlagen.
Robert war Steinmeiers erster Wehrrechtsfall. Inzwischen hat sich der Anwalt mit seiner Kanzlei in Lüneburg auf Wehrbeschädigungsverfahren spezialisiert und gilt dabei als bundesweit führend. Roberts Fall war nicht nur wegen seiner Dauer etwas Besonderes.
Das ist insofern ein extremer Fall, weil Robert jemand ist, der nicht aufgibt und eben auch nicht gesagt hat, irgendwann mir reicht's jetzt mal, ich lasse es, sondern immer wieder auch gesagt hat, damit bin ich nicht einverstanden, da müssen wir was tun. Das war tatsächlich nicht immer erfolgreich, in vielen Fällen aber schon. Es war vor allen Dingen erfolgreich erstmal bei überhaupt der Anerkennung der Wehrdienstbeschädigungen, bei der Schwere der Wehrdienstbeschädigungen. Und das sind ja auch die klassischen Dinge, an denen es hakt.
Verfahren um Wehrdienstbeschädigung wegen psychischer Erkrankungen sind kompliziert. Nicht nur der Teil, in dem das traumatisierende Ereignis ermittelt wird, sondern auch der medizinische Part. Es geht nicht nur um die genaue Diagnose, sondern auch darum, ob die Erkrankung auf das Ereignis im Einsatz zurückzuführen ist. Nicht einfach, erst recht, wenn Jahre seit dem Einsatz vergangen sind.
Auf jeden Fall muss man sehr genau betrachten, was ist Ursache und was ist Wirkung. Und das fährt nicht von hinten aufzuräumen. Also zu oft wird dann eben gesagt, naja, die Scheidung hat dich schwer mitgenommen und so weiter. Da stellt sich aber natürlich die Frage, warum bin ich denn überhaupt geschieden worden oder warum ist die Ehe in die Brüche gegangen? Liegt das vielleicht an den Einsatzerkrankungen und sind das möglicherweise Folgen, die genau daraus herrühren?
Am Ende müssen Mediziner und Sachbearbeiter der Bundeswehr zu einem Urteil kommen. Und das dauert. Jahre. Bei psychischen Erkrankungen im Schnitt fast 2 Jahre bis zum ersten Bescheid. Da sind Widerspruch oder gar Klage noch nicht mitgerechnet.
Mein eigenes Verfahren hat auch 3,5 Jahre, im Einzelfall bis zu 11 Jahren.
So die Erfahrung von Bernhard Drescher vom Bund der Einsatzveteranen. Da sei der soziale Abstieg für ehemalige Soldaten abzusehen.
Und das haben diese Menschen nicht verdient, die mit schmutzigen Stiefeln und Waffen in der Hand für unsere Werte im Ausland waren. Das ist unsere feste Überzeugung. Hier muss die Administration Gas geben, diese Situation zu verändern. Wenn man diese Menschen in der demokratischen Mitte als gute Multiplikatoren für die Bundeswehr behalten möchte.
Das Bundesverteidigungsministerium schreibt uns dazu.
Diese einzelnen Prozessschritte sind notwendig, um dem berechtigten Interesse der Antragstellenden nach einer sachgerechten und fundierten Entscheidung Rechnung zu tragen. Es werden jeweils alle Möglichkeiten zur Beschleunigung im Sinne der Betroffenen ausgeschöpft.
Dabei kennen Gutachter und Sachbearbeiter die Antragsteller oft nicht einmal. Auch deshalb kommt es nach Erfahrung von Rechtsanwalt Steinmeier zu Fehlern.
Es ist unzureichend ermittelt worden, es ist unzureichend begutachtet worden, es ist unzureichend festgestellt worden, wie der Grad der Schädigung ausfällt. Es sind teilweise dann auch in der weiteren Abwicklung Fehler gemacht worden. Also da gibt es wirklich eine ganze Bandbreite von Fehlern, die da anfallen können.
Immerhin, Arndt Steinmeier nimmt die behandelnden Ärzte in Schutz.
In den Bundeswehrkrankenhäusern, die Ärzte sind schon sehr den Patienten zugeneigt und verstehen auch oft die Ergebnisse der WDB-Bescheide nicht. Und dann nehmen wir auch immer wieder Anleihen aus den Befundberichten der Bundeswehrkrankenhäuser, um dann auch in dem Verfahren Dinge belegen zu können. Also da, die sind schon in erster Linie Arzt und wollen helfen.
Probleme gibt es aus seiner Sicht eher mit Gutachtern und mit Medizinern im Bundesamt für Personalmanagement, im BAPERS-BW, die dort über eine Wehrdienstbeschädigung, eine WDB, mitentscheiden.
Also den Umgang mit dem Mandanten gibt es eigentlich gar nicht seitens des BAPERS-BW. Das ist also tatsächlich ein reiner Verwaltungsapparat, wo der Betroffene selber nicht eingebunden wird, der wird angeschrieben, muss möglicherweise irgendwas beibringen und so weiter. Da findet aber kein Umgang in dem Sinne statt. Ich streite mich mit dem BAPERS-BW.
Das Bundesverteidigungsministerium kann, wie uns eine Sprecherin schreibt, keine grundlegenden Mängel erkennen.
Die Prüfungen sind sachgerecht und richten sich an sozialmedizinischen Vorgaben aus. Da Soldatinnen und Soldaten potenziell ihre Gesundheit und in letzter Konsequenz ihr Leben für die Diensterfüllung einsetzen, erfolgt die Begutachtung unter der Berücksichtigung unserer besonderen Verantwortung und Fürsorge.
Viele der Soldatinnen und Soldaten sind erst 30, 40 Jahre alt. Sie sind traumatisiert, verunsichert. Bernhard Drescher vom Bund Deutscher Einsatzveteranen schlägt vor, das Verfahren grundlegend zu ändern.
Wir wären ja Verfechter darum, dass man sagt, wir schaffen eine Beweislastumkehr, wie es auch in anderen Ländern gibt. Also quasi der Sachverhalt ist bewiesen, der hat stattgefunden, der Betroffene war dort, also haben wir eine kausale Verbindung. Fragen wir meinetwegen noch zwei Gutachter, einen militärischen, einen zivilen, wenn beide diesen kausalen Zusammenhang bestätigen, erstmal rein in die Versorgung, rein in die Betreuung, rein in die Gesetzgebung, wenn gewünscht, des Einsatzweiterverwendungsgesetzes. Das wäre eine Lösung unsererseits, die schnell diesen dritten Krieg verhindern würde, die sozialen Existenzängste den Menschen nehmen könnte.
Robert findet, trotz jahrelanger Wut im Bauch, die Grundlagen, die Gesetze sind eigentlich da.
Wir haben so viele Gesetze, wir haben so viele Möglichkeiten, den Einsatzgeschädigten schnell und unbürokratisch zu helfen. Und das muss auf der Arbeitsebene jetzt einfach passieren. Und wir brauchen, glaube ich, ein bisschen mehr Sensibilität noch und auch das nicht weggucken, sondern aktiv werden, helfen und schnell helfen. Das heißt, wir brauchen Verwaltung, die auch Entscheidungen trifft, sofort Entscheidungen trifft und dann auch schnell helfen kann.
Der traumatisierte ehemalige Feldjäger Alex ist verbittert. Seine Frau Jessi enttäuscht.
Ja, es ist ein Blatt Papier, aber sie müssen halt mal die Menschen sehen. Und das tun sie ja nicht. Ne? Sie schicken mir irgendein Formular, ich soll irgendwas ausfüllen. Mache ich das, schicke das fristgerecht zurück. Aber wie es den Menschen geht, das sieht keiner.
Ich habe das Gefühl, dass es manchen Leuten in den Streitkräften, in den Ämtern sehr recht wäre, wenn Leute wie ich das einfach beenden. Denn dann gibt es noch einen letzten Handschlag. Der Handschlag heißt Akte zu. Das war's. Fertig.
Gibt es Alternativen, etwa in anderen Ländern? Was müsste sich ändern, damit die Bundeswehr besser wird im Umgang mit ihren Erkrankten? Ein Thema unserer nächsten und letzten Folge dieser Staffel Killed in Action. Wir erzählen euch außerdem, wie es weitergeht in Annikas Kampf um Anerkennung und von ihrem Leben auf der kleinen Farm. Sie steht unmittelbar vor der Entlassung in den Ruhestand. Und wir begegnen den Eltern von zwei Teenagern, die Stefano im Januar 2024 in der Ulmer Starbucks-Filiale als Geiseln genommen hatte.
Ja, also der Täter, glaube ich, war krank. Und wenn man die Krankheit behandelt hätte, wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen.
Die Bundeswehr sollte die Verantwortung dafür übernehmen und dafür sorgen, dass in Zukunft Menschen, die so traumatische Erlebnisse haben, dass denen besser geholfen wird. Das kann ja eigentlich nicht sein. Es ist klar, dass bei der Bundeswehr Mitarbeiter mit einem Trauma irgendwann nach Hause kommen. Ja? Und dann sollte auch die entsprechende Kapazität da sein, den Menschen zu helfen.
Killed in Action – Trauma Bundeswehr ist eine Podcast-Serie von Christoph Heinzle, Kai Küstner und Shugaka Silav. Ich bin Julia Nachtmann. Mitarbeit: Timo Robben. Technik: Konrad Winkler. Produktion: Jürgen Kopp. Redaktion: Ulrike Thoma. Distribution: Wiebke Nielsen. Der Podcast ist eine Produktion vom Norddeutschen Rundfunk 2025.
Mehr über den Ulmer Geiselnehmer Stefano und die sächsische Luftlandesanitäterin Annika könnt ihr in unserem Film für das ARD-Magazin Panorama sehen. In der Sendung vom 15. Mai 2025 in der ARD-Mediathek.
Und hier noch eine Podcast-Empfehlung für euch. In der aktuellen Folge des Podcasts ARD Crime Time geht es um ein mächtiges Werkzeug der Kriminalitätsbekämpfung, die Öffentlichkeitsfahndung. Wenn die Polizei an die Öffentlichkeit geht, ist das nicht immer ein Zeichen von Ratlosigkeit. Manchmal ist es ein bewusst gewählter Schachzug, ein taktischer Schritt, um Täter unter Druck zu setzen oder sie zu Fehlern zu verleiten. Welche Potenziale und welche Gefahren bietet diese Fahndungsmethode? ARD Crime Time wirft einen kritischen Blick darauf. Zu hören in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr in den Shownotes.